Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht und diesmal reden wir über das Thema Studien lesen und verstehen. Wir hatten das schon mal angedroht, dass wir uns mit diesem Thema befassen werden. Wir wollen darüber sprechen, wie kann ich als Laie überhaupt eine wissenschaftliche Studie lesen? Was muss ich vielleicht wissen, um sie besser verstehen zu können? Ist es überhaupt möglich? Ist das überhaupt ein Unterfangen, das nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Und wie viel Aufwand ist damit verbunden, wenn ich das vernünftig machen möchte? Und wie viel Aufwand damit verbunden ist, das wird man auch an der Struktur dieses Podcasts sehen. Den werden wir nämlich in mindestens zwei Teile aufspalten. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil das unserer Meinung nach durchaus Sinn ergibt, damit wir hier nicht in einem 2-3-Stunden-Podcast eure Aufmerksamkeit endgültig völlig überstrapazieren. Und zum Zweiten, weil die E3 vor der Tür steht und wir es unserem Tontechniker Lars gerade nicht zumuten können, jetzt einfach mit so einer 3-Stunden-Folge um die Ecke zu kommen. Und in diesem ersten Teil, der wird trotzdem interessant genug sein und den können wir auch inhaltlich gut abgrenzen. Da werden wir im ersten Teil darüber sprechen, was für eine Rolle spielen Studien denn eigentlich so in dem akademischen Betrieb? Worauf gilt es grundsätzlich zu achten? Was ist sowas wie ein Peer Review? Gibt es eine Möglichkeit für mich zu entscheiden, ob eine Studie jetzt nun tatsächlich in einem renommierten Magazin erschienen ist oder nicht? Und wir werden uns schon mal an einer ausgewählten Studie der Einführung nähern. Und diese Einführung ist ein sehr allgemeiner Teil. Da geht es erstmal darum, dass ein Forschungsstand zusammengefasst wird. Da geht es ein bisschen darum, dass der Gegenstand der Forschung von den Leuten, die diese Studie verfasst haben, auch nochmal aufgedröselt wird. Und da werden wir schon mal einen ersten genaueren Blick drauf werfen. Aber erst im zweiten Teil gehen wir dann so richtig in Medias Res. Hallo Jochen. Und besprechen tatsächlich die Details einer ausgewählten Studie. Na, und genau hierfür, für dieses großartige Unterfangen, habe ich mir sozusagen den deutschen Studienpapst natürlich wieder an die Seite geholt, Professor Dr. Helge Thiemann. Hallo Helge.
Hallo André, es ist ein Fest dabei sein zu dürfen, wie gewohnt.
Jawohl. Ja, wir haben im Vorfeld schon gehört, führende Professur ist Veröffentlichen von allen möglichen eigentlich bares Geld. Ja, da ist es eingezahlt in die Beförderungskasse. Dementsprechend müsstest du ja eigentlich auch jede Menge, ne, so Publikationen und Studien und sowas. Da müsstest du dich ja auskennen.
Ja, die eine oder andere habe ich gemacht. Allerdings bin ich ja relativ zügig außerhalb des Elfenbeinturms tätig geworden. Und ich habe ja eine Fachhochschulprofessur, heute heißt es Universität für angewandte Wissenschaft. Und da ist das Publizieren nur ein Teil von vielen. Also bedeutsamer als ein unglaublich umfangreiches Publikationsverzeichnis ist da vernünftig Dinge erklären zu können, also weil man ja häufig und viel auch Lehre macht und natürlich die Praxiserfahrung, die andocken sollte an die Lebenswelt und das zukünftige Berufsfeld der Studierenden. Ne, also dass man da einschlägige Erfahrungen in der Praxis gemacht hat. Insoweit bin ich ja so eine Art Hybrid. Diejenigen, die eine Universitätsprofessur anstreben, für die ist es in der Regel bedeutsam, nicht nach draußen in die freie Wildbahn entlassen zu werden, sondern wunderbar im Elfenbeinturm weiter ihrer Tätigkeit nachzugehen, weil ansonsten droht der Verlust des Stallgeruchs, blöd gesprochen, dass man dann verunglimpft wird und quasi vom Mutterreh nicht mehr angenommen wird, wenn man draußen also Dinge angefasst hat, mit denen man nicht in Berührung kommen sollte.
Oh Gott, das ist ja eigentlich eine ganz ulkige Geschichte. 2 Minuten und die erste Tangente, auf die wir abbiegen, aber das muss ich nachfragen. Gibt es eine Ratio dafür? Das klingt natürlich erstmal irgendwie ein bisschen absurd, wenn man sagt so, ja, also wer sich so einmal aus dem universitären Mutterleib entfernt oder sowas, da wissen wir nicht, ob wir ihn wiederhaben wollen.
Also das ist jetzt etwas, was mir zugetragen worden ist. Das würde natürlich jetzt niemand in einem offiziellen Dokument so schreiben. Aber es hat einfach pragmatische Gründe, glaube ich, warum das so ist. Zum einen ist, wie du ja schon gesagt hast, ist Veröffentlichen und Veröffentlichungen sind die Währung, in der an der Universität bezahlt wird. Und wenn du einfach 3 bis 5 bis 10 Jahre nicht publiziert hast, weil du da keine Zeit für hattest, dann hast du einfach einen substanziellen Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, die halt an der Uni gewesen sind und mit ihren Professoren und mit ihren anderen Kollegen halt viele Veröffentlichungen gemacht haben. Das heißt, es ist die Frage, ob du überhaupt noch realistisch die Möglichkeit hättest, in diesem Bewerberfeld zu bestehen. sehen. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich in diesem Bereich, wo die Menschen sich auch gegenseitig kennen, also wenn man in einem bestimmten Forschungsfeld aktiv ist, dann kennt man einfach die 50, 100 Leute, die da ansonsten noch in Deutschland aktiv sind. Und die 3 bis 4 Päpste, die das maßgeblich vorantreiben, die kennt man dann einfach untereinander. Oder die kennen sich untereinander. Und wenn man dann nicht mehr Mitglied ist dieses Netzwerks, dann wird es auch einfach schwierig, irgendwann den Anschluss zu halten. Insoweit hängt es auch vielleicht einfach an diesen pragmatischen Gründen, dass man da einfach wenig Chancen hat. Andersrum ist es ja auch nicht viel leichter. Das heißt, man hat auch einfach einen zeitlichen Druck, der dahinter steht. Man hat ein bestimmtes Zeitfenster, um ja letztlich die Lebenszeitprofessur zu erreichen, weil das Hochschulrahmengesetz einem eine bestimmte Zeitspanne vorgibt, 12 Jahre. Die darf man an der Uni in bestimmten, meist befristeten Beschäftigungsverhältnissen vor Ort tätig sein und danach ist halt Feierabend. Das heißt, dann muss man gucken, hat man noch die theoretische Möglichkeit, auf Projektstellen zu kommen oder auf ganz wenige unbefristete Stellen, die es da gibt. Aber in der Regel ist man dann gezwungen, entweder den Sprung zu schaffen oder dann eben doch in die freie Wildbahn zu kommen. Und dann stößt man auf Vorbehalte auf der anderen Seite. Das heißt, dann sagen die Firmen, wenn man jetzt in die freie Wirtschaft wechseln wollte, na, der war 10 Jahre in der Wissenschaft. Ob der das so gut hinkriegt, der ist vielleicht so ein Bedenkenträger, der überall Probleme wittert und alles ganz genau wissen will. Und dann kommen auf der anderen Seite dann mal mehr oder mal minder unberechtigte oder auch berechtigte Vorurteile. Und dann hat man da das Problem. Ne? Also ich glaube, das ist so wechselseitig, dass man gewisse, wie gesagt, mal mehr oder mal minder berechtigte Vorurteile hat, dass man dann Stallgeruch annimmt und den wird man dann auch ganz schnell, also ganz schlecht wieder los.
Okay. Es ist ja auf jeden Fall mal ganz interessant, weil ich vermute, dass wir auch so ein bisschen zumindest immer wieder mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen werden. Wie funktioniert denn dieser Wissenschaftsbetrieb und so weiter? Wir haben uns was total Interessantes ausgesucht für diese Folge. Wir haben uns nämlich quasi eine der originalen Killerspielstudien geschnappt. Und zwar ist das eine Studie aus dem Jahre 2006. Die wurde geschrieben von den beiden Leuten, die mit ihrer Forschung damals auch die Killerspieldiskussion sehr stark befeuert und aufmunitioniert haben. Nämlich in erster Linie von dem Craig A. Anderson und dem Brett J. Bushman. In diesem Falle auch noch unterstützt von einem Menschen namens Nicholas L. Carnegie. Also ohne Mittelinitial machen sie es dort nicht. Die waren damals alle an der Iowa State University anscheinend. Und die haben damals eben eine Studie veröffentlicht mit dem englischen Titel The Effect of Video Game Violence on Physiological Desensitization to Real-Life Violence, also der Effekt von Videospielgewalt auf die physiologische Desensibilisierung mit Blick auf reale Gewalt. Und das baut auf Arbeit, die der Anderson und der Bushman schon in den Jahren zuvor gemacht haben. Und die haben auch schon 2001 eine damals sehr bekannte Metastudie veröffentlicht, in der sie den Forschungsstand zum Thema Wirkung von Gewalt in Videospielen zusammengefasst haben. Auch das war damals viel beachtet. Der Anderson hat auch, als die Killerspielkontroverse in den USA aufkam, dort vor dem Kongress ausgesagt. Da gab es Anhörungen von Experten und der Anderson war einer von denjenigen, die gesagt haben, meiner Meinung nach gibt es eindeutig einen Zusammenhang zwischen Videospielgewalt und zumindest der Steigerung von Aggressionsniveaus. Und dementsprechend waren Anderson, Bushman und ihre Studien waren sehr, 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 sehr fundamental wichtig für diese Killerspieldebatte, weil sie dort wissenschaftlichen Unterbau geliefert haben und im Grunde genommen gesagt haben, schauen Sie mal, unsere Studien belegen, dass es hier Zusammenhänge gibt. Und die wurden rauf und runter zitiert und deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Anschauungsobjekt, um einfach mal zu sagen, diese Studie schauen wir uns an. Wir gucken, wie viel wir da verstehen. Also insbesondere ich aus meiner Laienperspektive sage, wie viel verstehe ich denn davon? Und an den Stellen, wo ich an meine Grenzen stoße, da werden wir dann drüber sprechen, was bedeutet das, was da steht und wie ist es einem Laien vielleicht trotzdem möglich, sich sowas zu erschließen? Und vor allem wird es auch interessant sein, wo denke ich nur, dass ich was verstehe? Oder wo komme ich zu einem Schluss von dem, den ich für logisch halte? Und Helge als Mann vom Fach sagt hinterher so, ja, da wärst du jetzt aber schön in eine falsche Sackgasse abgebogen.
Lassen wir uns überraschen. Vielleicht direkt vorab, das ist jetzt nicht die einfachste Studie, die du dir rausgesucht hast. weil sie von der Statistik her viele auch komplexe oder kompliziertere Statistiken verwendet. Also es wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, hätte ich ein erstes Semester und würde mit denen Einführung in die statistische Datenanalyse oder Methodik machen. Insoweit müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch sagen, dass man es grob erklärt, was das Prinzip dahinter ist, aber jetzt nicht genauer in die Statistik eingeht. Ich glaube, das ist auch nicht das, woran es hinterher in Anführungszeichen scheitert oder nicht scheitert. Weil Statistik ist ja was, was häufig feststeht. Da kann man auch viele Fehler machen, man kann sie auch gut manipulieren, aber manchmal wird sie auch vernünftig angewendet.
Genau.
Lassen wir uns überraschen, wie es hier war.
Da schauen wir hinterher drauf. Jetzt würde ich mich aber erstmal so ein bisschen interessieren zum Einstieg. Also wie gesagt, wir müssen ein bisschen im Blick behalten, dass eine unserer Kernfragen lauten soll, wenn der Hörer da draußen in Zukunft sich sagt, es wird wieder berichtet, es gäbe eine neue Studie zu und sich dann denkt, okay, ich möchte jetzt nicht alleine der Berichterstattung und der Headline vertrauen, sondern ich will mir diese Studie selber anschauen. Dann gibt es ja, sage ich mal, schon mal eine Grundklassifizierung häufig darüber, wo diese Studie erschienen ist. Es gibt den Begriff, diese Studie sei peer-reviewed, die andere Studie nicht. Es gibt offensichtlich Publikationen, in denen diese Studien oder Studienergebnisse erscheinen können, die ein bestimmtes Renommee haben, von denen gesagt wird, dort, wenn man dort veröffentlicht wird, dann hat das eine starke Qualitätskontrolle durchlaufen und das ist nicht unbedingt überall der Fall. Das einzige Magazin, von dem ich das sicher im Kopf habe, ist dieses Medizinjournal Lancet, das wohl den Ruf hat, so eine sehr, ne, wenn du da publiziert hast, ist das eine große Nummer. Gibt es aber, wenn ich nicht mir selber jetzt irgendwie eine Liste zusammenstellen will von Magazinen, denen ich vertrauen kann, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie diese Klassifizierung vorzunehmen als Nicht-Eingeweihter? Gibt es irgendwo im Internet eine Liste von Magazinen, wo man sagt so, hey, denen, wenn was dort veröffentlicht wird, dem kannst du eher vertrauen? Kann man das irgendwie sonst irgendwie rauslesen? Hast du da irgendeine Handreichung?
Leider nein. Also keine einfache zumindest. Also an den Universitäten gibt es natürlich Listen, Weißlisten und Schwarzlisten inzwischen auch. Also Weißlisten im Sinne von, das ist ein Journal, das Renommee besitzt und das üblicherweise auch hohe Qualitätsstandard hat. Was wird da gemacht als Qualitätsstandard? Du hast es schon erwähnt, Peer Review ist ein Merkmal dieser Studien. Das heißt, es gibt in der Regel sehr qualifizierte andere Kollegen, die lesen die Studie, bevor sie veröffentlicht wird in diesem Journal, Korrektur. Und das kann man sich in der Tat als relativ harte Qualitätsprüfung vorstellen, in der Regel. Natürlich gibt es solche und solche Peer-Reviewer, aber zumindest die, die ich kennengelernt habe, waren aus meiner Perspektive nicht nur extrem hochqualifiziert, sondern auch sehr, sehr streng. Und häufig ist es so, dass mit dem Renommee, dann auch der Anspruch der beteiligten Peer-Reviewer steigt, wirklich vernünftig das Korrektur zu lesen. Und ein Zitat von einer Kollegin, die mal versucht hat, in einem sehr renommierten Journal was unterzubringen, dass nicht so kritisch ist wie der eigene Kollege. Also die war auch schon ziemlich perfektionistisch. Sie hat aus ihrer Sicht ein schon ziemlich gutes Manuskript eingereicht und hat es dann rot und blau an allen Ecken und Enden wiedergefunden. Mit Kommentaren, was alles falsch ist aus Sicht des Reviewers. Insoweit klar gibt es, machen das Menschen und Menschen haben mal einen guten Tag, haben mal einen schlechten Tag und machen das mal besser oder mal schlechter. Aber häufig ist das tatsächlich eine relativ gute Qualitätskontrolle, die auch groben Unfug in der Regel rausfiltert. Was die Blacklist anbelangt, also quasi das Gegenteil davon, es gibt inzwischen auch im Internet diverse Portale und sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, klug klingende Journals zu konstruieren und selbst zu erfinden und dann einfach Veröffentlichungen entgegenzunehmen. Sie haben dann auf der Homepage geschrieben, dass es natürlich ein Peer-Review-Verfahren gibt. Das ist aber vermutlich Quatsch. Das heißt, einfach die Zeit, die man hat von der Einreichung des Manuskripts bis zur Zusage zur Veröffentlichung, ist derart kurz, dass das kein Mensch vernünftigerweise drüber gelesen haben kann, der Ahnung hat. Ein weiteres Indiz ist, dass es immer mal wieder Menschen gibt, die sich daraus einen Spaß machen und einfach schön klingende Artikel publizieren, die aber offensichtlicher Unfug sind. Jetzt muss ich mal kurz, letztens ist einer durch Spiegel Online gegangen, der war ganz erheiternd, wahrscheinlich findet man den auch noch, ist nur ein paar Wochen her. Da hat jemand sich den Spaß gemacht, eigentlich meine englische Wissenschaftler, hat eine Studie veröffentlicht, mit welcher Hand sich Politiker, ob sie jetzt halt links- oder rechtsgerichtet sind, den Popo abwischen. Und das hat er natürlich bei sehr hochkarätigen Politikern erfragt, die natürlich alle bereitwillig Auskunft gegeben haben. Und da hat er halt Namen von tatsächlich existierenden englischen Politikern halt verhunepiepelt. Und er hat die als Studienobjekte dann mit aufgenommen, sodass relativ offensichtlich war, also nicht nur der Name und sag ich mal, das Anliegen der Studie ist ja relativ offensichtlicher Quatsch, sondern hat auch die Namen dann halt Mayflower und so weiter. Also das habe ich jetzt erfunden, aber er hat die Namen halt abgeändert und dargestellt, was man so nie machen würde. Und hat dann tatsächlich rausbekommen, dass sich konservative Politiker eher mit der rechten Hand den Popo abwischen und liberale und linksgerichtete Politiker eher mit der linken Hand. Und das ist tatsächlich innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen veröffentlicht worden, diese Studie.
Wobei man ja sagen muss, das klingt erstmal absurd, aber so manche offensichtlich reale Arbeit in der Forschung, also ich habe jetzt zufällig gesehen, der Brad J. Bushman, also einer der beiden Autoren der Studie, über die wir sprechen, hat mal einen Preis bekommen für seine Arbeit über die Attraktivität betrunkener Menschen.
Und da, weißt du, wenn, das ist doch relevant.
Ja, aber wenn du siehst, dass man dafür sozusagen ausgezeichnet werden kann, dann ist der Sprung zu glauben, dass es eine Studie irgendwo gibt, die veröffentlicht wurde darüber, ob jetzt man sich mit der dominanten Hand den Hintern abwischt oder nicht, vielleicht auf einmal gar nicht mehr so absurd.
Nein, in der Tat, bei manchen Artikeln ist man vielleicht unsicher, ob das Quatsch ist oder ernst gemeint ist. Und manchmal gibt es tatsächlich auch Wissenschaftler, die sich auch einen Spaß daraus machen. Also es gab zum Beispiel mal einen Wissenschaftler, der jetzt in Bonn tätig ist, der hat einfach lustige Artikel zu Gummibärenwissenschaft gemacht. Also er hat dann herausgefunden, keine Ahnung, wer eine Vorliebe für weiße Gummibärchen hat, der und so weiter und so fort. Na, also das ist einfach ein bisschen humoristisch. Manche Wissenschaftler haben ja auch Humor, meistens natürlich Nerdhumor, den wir alle gut nachvollziehen können. Und natürlich gibt es dann auch Studien oder Quatschstudien zu lustigen Themen. Aber in diesem Fall war es nicht nur das Thema, sondern auch die Methodik und die Benennung der Namen, die dann halt verhunepiepelt abgeändert wurden, an der man, wenn man den Artikel gelesen hätte, durchaus merken können, dass das jetzt nicht ernst gemeint ist. Ich glaube, er hatte noch mehr Hinweise drin, dass das alles von vorne und hinten erfunden ist. Also eigentlich hätte man merken müssen, dass da was nicht stimmt, wenn man den Artikel nur einmal auch als Laie quer gelesen hätte. Ne? Mhm. Aber das wurde offensichtlich nicht gemacht, was halt dafür spricht, dass es letztlich kein Peer Review gibt bei diesen Journal-Artikeln. Gibt ja noch mal. Also es gab auch schon Journalisten, die sich dann Spaß draus gemacht haben. Ne? Die haben einfach dann irgendwie eine Präsentation zusammengeschustert, weil diese Leute veranstalten auch Kongresse, wo man dann seine Artikel präsentieren kann. Und dann haben die falsche Zitate eingebracht. Und es war von vorne bis hinten einfach alles falsch. Und es hat niemand irgendwie gemerkt, es hat keiner sich angeguckt. Es wurde, offensichtlich haben die anderen das auch nicht groß anders gemacht. Ne? Und das hat einfach den Hintergrund, dass an den Universitäten auch ein gewisser Publikationsdruck herrscht. Das heißt, die Publikationen sind die Währung, mit der bezahlt wird. Und je mehr Publikationen ich habe, desto besser ist das in der Regel. Gleichzeitig stehe ich unter Zeitdruck. Ich muss bis zu einem gewissen Alter, muss ich den Sprung geschafft haben, eine Lebenszeitprofessur. Das heißt, ich habe auch noch den Zeitdruck im Nacken. Und dann fangen Menschen an, kreativ zu werden. Es gibt durchaus mögliche oder hinreichend noch denkbare Möglichkeiten, mein Veröffentlichungsverzeichnis zu pushen, indem ich zum Beispiel eine große Studie mache und dann zerbrösel ich die halt in 5 kleine Veröffentlichungen. Ich könnte eine große machen, in der ich alles, was ich herausgefunden habe, darstelle, aber ich könnte natürlich auch 5 kleine Veröffentlichungen machen, dann wirkt mein Vorlesungsverzeichnis aber, mein Veröffentlichungsverzeichnis aber irgendwie klüger, ne, und hat mehr Zeichen und mehr Zeilen. Insoweit wirkt es dann beeindruckender. Oder ich komme halt, wenn ich ganz verzweifelt bin, auf die Idee, so eine Veröffentlichung zu machen, wie gerade beschrieben. Da bin ich halt schnell an der Reihe, muss vielleicht dafür bezahlen, was schon ein Hinweis dafür ist, dass es vielleicht
ist wie mit
nicht
diesen,
immer nur um die wissenschaftliche Qualität,
wie,
sondern
wie
auch ums
Autor,
Geld geht.
Romanautor im Self-Publishing.
Genau, da kann man ja auch damit erzählen, na gucke mal, ja. Ich habe ja ein Buch herausgebracht, ich habe ja auch nur 1000 Euro dafür bezahlt.
Ja, das sagst du nicht, das steht einfach bei dir im Regal und das so,
ja,
ach, das
man
ist
erfreut
der
sich
Vampir-
der Dinge,
Roman,
ne?
Den ich vor 2 Jahren geschrieben habe.
Ja, genau, ist ein großer Erfolg gewesen. Genau, ja. Na, aber das passiert halt und weil das tatsächlich Überhand genommen hat und es da doch den einen oder anderen Skandal deshalb gegeben hat, gibt es inzwischen auch Blacklists, die Hochschulleitung dann herausgibt, beziehungsweise die einzelnen Fakultäten, wo halt draufsteht, okay, das ist ein Artikel, in dem bitte nicht veröffentlichen, ja, also und beziehungsweise wenn du das siehst, dann zählt das bitte nicht, weil das ist halt ein Journal-Artikel, bei dem wir bezüglich der wissenschaftlichen Qualität nicht sicher sein können.
Das heißt aber, für uns, also für den Laien, gibt es jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit. Es ist ja nicht mal vermerkt. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn etwas peer-reviewed ist, dass dann über diesem Beitrag zumindest stünde, diese Studie hier hat ein Peer-Review durchlaufen. Also für mich, vom Draufschauen, ich habe mir gedacht so, gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, irgendein Merkmal, an dem ich feststellen kann, ob das jetzt hier besonders glaubwürdig ist, dass diese 2006er Studie ist erschienen bei Science Direct oder beziehungsweise, Entschuldigung, nein, das ist online verfügbar bei Science Direct. Es ist erschienen im Journal of Experimental Social Psychology und das sagt mir natürlich gar nichts. Das kann so ein Fantasieding sein. So würde ich das auch nennen, ne? Wenn ich so eine Publication Mill aufmachen würde. Morgen würde ich mir auch irgendwie so einen Namen geben, der so klingt wie auch sich im Labor schon ausgedacht. Da steht nicht dabei, da ist nicht irgendwie so ein Nintendo Seal of Quality drauf oder sonst irgendwas. Das heißt, ich muss mich da schon auskennen und ich muss anfangen wahrscheinlich zu googeln. Ne? Sowohl die Publikation als auch vielleicht die Autoren. Da kann man auch ruhig mal dazu sagen, sowohl der Anderson als auch der Bushman sind an sich recht renommierte Menschen. Der Anderson hat seinen Doktor in Stanford gemacht, der Bushman, habe ich schon gesagt, der hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, die haben beide an verschiedenen Universitäten in den USA gelehrt und so, also das ist, gut, das ist jetzt natürlich inzwischen schon länger her und so, aber selbst zu dem Zeitpunkt in ihrer Karriere waren das jetzt nicht irgendwelche Hiwis, die gedacht haben, machen wir doch auch mal ein Paper.
Genau, aber da fängt schon an, du musst nachgucken. Also das ist ein Stück weit ein Problem. Natürlich diese nicht besonders guten Journals, die lehnen sich natürlich im Design und an allem, was möglich ist, an die vernünftigen Journals an. Das heißt, du siehst das einfach nicht auf den ersten Blick. Die haben dasselbe Schriftbild, die haben denselben Aufbau, die haben auch einen wohlklingenden Namen. Das heißt, das ist einfach schwierig. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, wenn das noch weiter um sich greift, so einen Stempel in Anführungsstrichen, der dann geschützt ist oder so, den man dann erwerben kann. Tatsächlich müsstest du jetzt anfangen zu gucken, zum Beispiel, seit wann gibt es denn dieses Journal? Ne? Und ist das ein Journal, wo jetzt hier ausnahmsweise mal etwas online ist oder kann ich da alles immer online lesen? Denn Bibliotheken, also normale Verlage verdienen ihr Geld damit, sogar ziemlich viel Geld, dass sie das, was sie ja publizieren, an Bibliotheken verkaufen. Das heißt, die kriegen dann die Abzüge und dürfen das in ihre Bibliotheken stellen. Und natürlich macht die Bibliothek eine Auswahl. Die kauft ja nicht alles ein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, sondern die macht eine Auswahl und stellt sich nur das, was die dort arbeitenden Professoren und Wissenschaftler irgendwie für sinnvoll halten. Und das ist in der Regel ja schon was, was hoffentlich vernünftig ist. Das heißt, wenn man das in der Bibliothek bekommen kann, was wiederum dann Hinweis ist, wenn ich es nicht online bekommen kann, sondern nur in der Bibliothek, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es irgendwie was Vernünftigeres sein müsste. Das erschwert dann aber wieder meinen Zugriff. Nun, nicht alles, was vernünftig ist, ist dann auch exklusiv nur in der Bibliothek verfügbar. Insoweit ist es dann schwierig. Ne? Das war jetzt auch online verfügbar. Insoweit, es gibt einfach nicht das Kennzeichnen, zumindest keins, was mir bekannt ist, was sagen würde, okay, das ist jetzt vernünftig und das ist Quatsch.
Das heißt also, da geht's schon los, ne? Mit dem, es ist alles nicht so leicht. Also wir hüpfen da jetzt einfach mal aber rein. Aber vielleicht als noch letztes Vorwort ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir sagen, da ist irgendwo eine Studie veröffentlicht, dann ist ja die Frage, was ist denn überhaupt für eine Studie? Wenn wir uns das jetzt anschauen, was dürfen wir denn davon erwarten? Meine Erwartungen waren ja eigentlich, dass ich mir immer gedacht habe, Man hat ja so eine Idealvorstellung von der Wissenschaft, ne? Die auf der Suche nach der Wahrheit ist, und zwar unparteiisch, die sagt, mich interessiert jetzt einfach quasi nur die Antwort auf diese Frage und ich gehe da aber völlig ergebnisoffen ran. Und wenn meine Hypothese am Ende falsifiziert wird, also wenn sich rausstellt, dass was ich angenommen habe, was eintritt, das tritt gar nicht ein, dann soll es eben so sein. Und so weiter und so fort. Und wie ist das? Ist das wirklich der Sinn? Ist der Sinn häufig inzwischen auch schon vom System ein bisschen korrumpiert und es geht häufig eher um die Veröffentlichung an sich und es geht vor allem auch darum, dass man Recht hat? Wie nah ist man an diesem Ideal noch? Welche Erwartung darf ich haben an eine solche Veröffentlichung?
Unterschiedliche. Also theoretisch ist das Idealbild natürlich genau das, was du geschildert hast. Ich gehe vollkommen neutral, objektiv und unabhängig an die Geschichte dran, rezipiere die Literatur, die zu diesem Thema schon vorhanden ist, bewerte die, stelle eine Forschungsfrage und Hypothesen auf, die ich dann mit einer bestmöglichen Methodik überprüfe, das statistisch auswerte und hinterher zu einer guten Schlussfolgerung in Bezug auf meine Hypothese komme, die dann entweder bestätigt wird oder falsifiziert wird oder modifiziert werden muss, weil sich noch Details finden lassen, die halt noch nicht bedacht worden sind, zum Beispiel. Gleichzeitig ist der Wissenschaftler ja aber auch ein Mensch. Und da hat er vielleicht auch andere Motive, die ins Spiel kommen. Zum Beispiel, ich habe das Motiv, ich möchte schnell veröffentlichen. Oder ich habe das Motiv, ich habe eine bestimmte Haltung zu den Dingen. Wie beispielsweise, also ich könnte ja eine Haltung zur Kernkraft haben oder zur Wasserkraft. Das könnte ja mein Forschungsinteresse als Ingenieur beeinflussen. Nur dass ich sagen will, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und deshalb bin ich jetzt Wasserkraftforscher und ich finde das voll super und das lasse ich auch durch meine Artikel durchscheinen, dass ich Wasserkraft total super finde. Und hier, wir werden ja nachher nochmal genauer drauf eingehen, scheint schon durch, dass die drei Autoren nicht völlig unvoreingenommen mit dem Thema Gewalt in Computerspielen und Medien insgesamt umgehen. Das Positive ist, man merkt es. Es ist nicht komplett, da stehen jetzt nicht die krassen Sätze drin wie, Gewalt ist das Schrecklichste in Computerspielen, was der Welt jemals passiert ist. Satan hat die Computerspiele uns geschenkt, ja, und schafft sie doch alle ab, ja. Die Welt wird untergehen, wenn was so weitergeht. Wird noch Donald Trump an die Macht kommen, wenn ihr so weitermacht. Und
das wäre mal ein erschütternder Satz, wenn das da drin steht.
Ja, das wäre wirklich erschütternd. Es scheint schon durch. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Wir werden ja hinterher nochmal auf die Interpretation gehen, weil die natürlich auch anknüpfen an ihr Ausgangsmaterial und halt diese Tendenziosität schon merklich wird in den Schlussfolgerungen, die sich aus ihren Ergebnissen ziehen. Die hätte ich jetzt ein Stück weit differenziert, sagen wir es mal so. Aber das ist halt einfach so, dass der Wissenschaftler auch Mensch ist und letztlich immer ein Stück weit subjektive Haltung mit reinschwingen kann. Nicht sollte, aber kann. Und ja, offensichtlich ist das hier der Fall gewesen. Ich habe auch schon unabhängiger geschriebene Artikel gelesen. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer so ist, aber in diesem Fall war es offensichtlich der Fall. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist ein Aspekt da bedeutsam, der das Ganze ein Stück weit relativiert. Und zwar haben alle diese Studien einen standardisierten Aufbau. Der ist immer gleich, auch schon seit Jahrzehnten. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine Studie aus 1950 lese, wird die diesen Aufbau haben. Und der Aufbau ist, dass ich zuerst eine Zusammenfassung habe. Dann habe ich eine Darstellung des aktuellen Forschungs- und Kenntnisstandes zu diesem Aspekt. Manche bringen auch noch Aspekte rein, warum ist dieses Thema überhaupt relevant? Also warum sollte man sich damit überhaupt beschäftigen? Kommt ein Abschnitt, in dem die Hypothesen und die Forschungsfrage dargestellt wird. Dann wird die Methode, wie habe ich diese Forschungsfrage untersucht, im Detail dargestellt. Danach kommen die statistischen Ergebnisse. Und dann erst kommt die Diskussion der Ergebnisse, also die Interpretation. Und diese Trennung zwischen Ergebnisdarstellung und Interpretation ist ein besonderes Merkmal, das immer eingehalten werden muss. Denn jetzt könnte ich ja drangehen, als jemand, der möglicherweise eine andere Haltung zur Gewalt in Computerspielen hat, könnte mir die Methode ansehen, könnte die Ergebnisse mir anschauen und sagen, okay, du hast diese und jene Aspekte in der Diskussion benannt. Ich kritisiere das aus diesen und jenen Gründen. Außerdem würde ich vor dem Hintergrund dessen, was du gemacht hast, noch die Schlussfolgerung A, B und C bitte berücksichtigt wissen. Das könnte ich theoretisch sogar auch als Gegendarstellung an diese Zeitschrift senden, die es dann gegebenenfalls abdruckt, und dann würde der Ursprungsautor oder die Ursprungsautoren hätten dann wieder die Gelegenheit, auf meine Kritik zu reagieren. Das gibt es durchaus auch bei relativ kontroversen Studien, dass tatsächlich so ein Ping-Pong-Effekt entsteht, wo dann kritische und Befürworter dieser Methodik, dieser Studie, dieser Ergebnisse sich gegenseitig dann argumentativ versuchen zu übertrumpfen. Und insoweit ist eine besondere Qualität von Studien an sich, der standardisierte Aufbau und dass man versucht, möglichst transparent seine Ergebnisse und seine Methodik darzustellen, sodass man auch wirklich kritisch prüfen kann.
Ich sehe da jetzt zum wiederholten Male irgendwie Parallelen zum Journalismus. Also erstens diese Beschreibung, das erinnert ja so ein bisschen an diese klassische Trennung zwischen den Neuigkeiten, wo eigentlich erstmal nur die Fakten referiert werden sollen und dann auch noch vom, da gibt es dann auch noch im Aufbau, das Wichtigste zuerst und den Hintergrund dann nach hinten und dass das getrennt wird von Meinung zum Beispiel. Genauso wie ja hier in der Studie dann auch erstmal die Fakten präsentiert werden und danach die Interpretation der Autoren. Und auch genauso diese Idee, dass man auch dann durchaus gegenseitige Kontrolle ausübt. Oder auch, was wir vorhin schon hatten, diese Effekte, die eine bestimmte Struktur innerhalb der, jetzt nennen wir es mal Branche, hervorbringen, wo auch die Presse inzwischen ihre Artikel kleiner aufteilt, in diesem Falle, weil ein besonders großes, wichtiges Thema zu schade ist, um nur einen Artikel dazu zu machen, also teilt man eine größere Menge an Informationen zu etwas sehr Wichtigem auf in vier kleine, damit man insgesamt damit mehr Klicks hat. Genauso wie halt, dann man eine große, wichtige Studie aufteilt in vier kleine Häppchen, um vier Publikationen zu erreichen, sozusagen. Die Währungen sind unterschiedlich, aber es ist in beiden Fällen eine Maßnahme, die entsteht, weil strukturelle Rahmenbedingungen dazu führen, dass jemand sagt, so ja, das ist jetzt aber zu meinem persönlichen Vorteil sozusagen die bessere Vorgehensweise, auch wenn das vielleicht so nicht gedacht ist. Wie ist das? Ist es in der Praxis ist es zum Beispiel so, wenn die Idee ist vorhanden, dass man sagt so ja, wir sind ja alle nur an der Wahrheitsfindung interessiert und da kann man auch, ist man geradezu dankbar, wenn ein Kollege auf mögliche Denkfehler oder so hinweist. In der Praxis sind aber Menschen häufig dann doch eher sensibel und Reputationen stehen auf dem Spiel. Ist das in der Wissenschaft auch so, dass es zwar diesen Gedanken gibt, ja, da kann ja dann jemand anders kommen und die Forschung weiterbringen, indem er diese Studie kritisiert, aber wenn das jemand macht, dann stehen sie nicht zusammen in der gleichen Schlange vom Buffet, wenn sie sich mal wieder auf der nächsten Versammlung treffen?
Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, das ist wie überall auf der Welt. Es gibt Menschen, die können mit Kritik besser umgehen, als andere das könnten. Allerdings, ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Art der Kritik ab und wie peinlich es mir ist, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, ja oder nein. Ich glaube, gibt es relativ viele Wissenschaftler, die da sehr leidenschaftslos und auch mit großem Interesse und Leidenschaft für die Sache drangehen und sagen, stimmt, du hast recht, das ist ein Aspekt, den habe ich nicht bedacht, mache ich beim nächsten Mal und die dann wirklich tatsächlich auch dankbar sind, dass man sie auf einen blinden Fleck hingewiesen hat, den sie haben, weil sie daran interessiert sind, diese Sache voranzutreiben. Es gibt ja durchaus auch Anwendungsfelder, die Psychologie hat, aber auch die Medizin beispielsweise. Und wenn ich dann eine Studie, keine Ahnung, zu einem Herzschrittmacher mache und jemand anders sagt mir, du, wenn du den Herzschrittmacher so und so baust, dann ist das besser, damit kannst du noch mehr Menschenleben retten, dann kann der Studienautor des ersten Herzschrittmachers natürlich sagen, du hast mich kritisiert, ja, das nehme ich dir jetzt persönlich übel. Er kann aber auch sagen, ja Mensch, geniale Idee, du hast recht, so machen wir es. Ich glaube, da gibt es solche und solche. Ich glaube, peinlicher wäre es, wenn man bei offensichtlichen Unsauberkeiten erwischt wird. Das heißt, wenn man methodische Fehler gemacht hat, wenn man statistische Fehler gemacht hat, wo es wirklich so an den eigenen wissenschaftlichen Ehrgeiz geht, wenn man so Anfängerfehler macht zum Beispiel. Ich glaube, dann wäre es aber eher das Thema Scham, ja, dass ich mich schäme oder dass es mir peinlich ist, vor der Wissenschaftsgemeinschaft von so einem offensichtlichen Fehler erwischt zu werden. Und das ja abzugrenzen von dem Thema, da kritisiert mich jemand und weil er mich kritisiert, finde ich ihn jetzt blöd oder so. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt solches und solches, hängt aber ja auch davon ab, wie die Kritik geäußert wird. Es gibt ja durchaus konstruktiv sachlich geäußerte Kritik, die aber noch respektvoll und akzeptierend gegenüber der vorherigen Meinung daherkommt. Und es gibt auch, naja, deutlich näher ans Eingemachte gehende Kritik, die vielleicht dann auch nicht mehr so wohlwollend aufgenommen werden kann, weil es persönlich wird.
Okay. Nun denn, also machen wir uns mal so langsam jetzt tatsächlich die Studie selbst. Du hast es schon eben gesagt, ne? Die Studie geht los mit einer Einführung sozusagen in die ganze Materie. Da wird auch, wie vorhin schon angeklungen, in diesem Falle auch erstmal versucht darzustellen, warum diese Untersuchung, diese Materie überhaupt relevant ist. Ne? Da gibt es Ausführungen über die Größe des Spielenmarktes, den Stellenwert der öffentlichen Debatte über Gewalt in Computerspielen und so weiter und so fort. Du hast das vorhin schon gesagt, dass das manchmal vorkommt. Ich nehme an, dass das in diesem Falle deswegen Teil der Studie ist, weil Computerspiele, ne, da wird vielleicht auch gerade im Elfenbeinturm die eine oder andere Augenbraue hochgezogen und man fragt sich, naja, warum befassen wir uns denn bitte schön ausgerechnet damit? Richtig? Dass dann deswegen mal so ein bisschen dargelegt wird, wieso es durchaus wichtig und richtig ist, eine Untersuchung in diese Richtung anzustrengen.
Genau, da wird letztlich die gesellschaftspolitische Relevanz dargestellt. Und das kommt ja hinterher noch, es werden letztlich auch Vergleiche zu bekannten Medien gemacht, nämlich Video und so weiter. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit der anderen Studie aus 2001? Zumindest ist es den Autoren ein Anliegen, das mit in einen Einklang zu stellen mit bereits anerkannten wissenschaftlichen Untersuchungsfeldern wie der Medienwirkungsforschung. Also Aggressionen, Gewalt, die entstehen durch Anschauen von Fernsehfilmen letztlich, von Krimis, von Horrorfilmen und so weiter.
Das ist insbesondere die 2001er Metastudie. Da kommen wir später noch drauf. Ich habe einen anderen Punkt. Beide Punkte gehen aber so ein bisschen in die gleiche Richtung. Schon in dieser Einführung bin ich über Sachen gestolpert, wo ich gedacht habe, so, wenn ich erwarte irgendwie von dieser Studie anscheinend einen Grad von Präzision und Differenziertheit, den sie nicht einhält. Und habe mich sofort das gefragt, was du eingangs schon gesagt hast. Ist es ein Fall von, ich bin befasst mit Computerspielen, ich spiele selber Computerspiele, ich bin auch über die Jahre schon eher zu dem Schluss für mich gekommen, dass ich der Wirkungsforschung sehr grundlegend misstraue, insbesondere bei ihrer Feststellung über den Zusammenhang zwischen Computerspielgewalt und realer Gewalt, und reagiere ich deswegen so? Oder ist das tatsächlich unsauber? Weil dann sind auf einmal Sachen in dieser Studie, Aussagen, die da getroffen werden, die für mich zumindest nicht besonders trennscharf sind. Die sagt da, mehr als 85% aller Spiele enthalten Gewalt und über die Hälfte aller Videospiele enthalten sehr, sagen wir mal, intensive gewalttätige Aktionen. Und da habe ich gedacht so, aber das hängt sehr stark von der Definition von Gewalt an, die an dieser Stelle noch gar nicht vorgenommen wurde und auch im weiteren Verlauf dieser Studie nie vorgenommen werden wird. In dieser 2001er Metastudie zum Beispiel, da gibt es einen Definitionsteil. Da wird Gewalt definiert durch die Autoren. Da wird auch gesagt, ne, also egal wie das abstrahiert wird, ne, ob das eine Comicfigur ist, also ob jetzt hier, keine Ahnung, der Coyote in Roadrunner in einen Canyon stürzt oder ob in der Matrix Leute in Zeitlupe durchlöchert werden. Das subsumieren wir alles unter Gewalt. Und wenn man das sozusagen weiß, dann wird so eine Aussage klarer. Aber an der Stelle, das einfach mal so in den Raum zu stellen, da stolper ich drüber. Da denke ich mir so, aber was ist mit den ganzen, ne, Klicksi, Bunti, Handyspielen, den Marios, den FIFAs dieser Welt, die halt echt auch einen gerüttelten Teil ausmachen mit, keine Ahnung, es gibt ja auch Statistiken darüber, welchen Anteil USK 16 und 18 Spiele an den Gesamtfreigaben der USK haben. Das ist relativ klein. Das ist nochmal auch wieder eine Verzerrung, weil da müsste man auch mal wieder fragen, welchen Anteil am Gesamtmarkt haben die denn, was Umsatz angeht und so, aber müsste da schon eine Differenzierung stattfinden oder sitze ich nur da und sage so, das stellt mir meine Spiele in ein schlechtes Licht?
Vielleicht sowohl als auch, ne? Vielleicht stolperst du das, also wer die Statistik eine andere und die Tendenziosität eine andere. Vielleicht wärst du da nicht so leicht gestolpert, weil es einfach in dein kognitives Gefüge besser gepasst hätte.
Ich stolper bei der USK auch immer, wenn sie da sitzen und sagen, ja, nur 1,7% sind ab 18 oder was auch immer, das ist jetzt ein fiktiver Wert oder sowas, wo ich mir immer denke, so, ich hätte jetzt aber gerne nochmal die Statistik, wie viel Prozent der meistverkauften Titel des Jahres sind denn ab 18 gewesen, insbesondere in guten Call of Duty und Battlefield-Jahren und solche Geschichten. Also so, keine Ahnung, die Trickserei mit Statistik ist grundsätzlich etwas, wo ich häufig immer erstmal so innehalte und denke so.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das geht mir ganz genauso. Und je sensibler man dafür ist, umso mehr stößt einem auch sauer auf. Das finde ich auch so. Jetzt mal zu deiner Kritik. Da taucht ja tatsächlich der Satz auf, über 85% der Spiele enthalten ein bisschen oder some violence und ungefähr die Hälfte der Videospiele enthalten schwere gewalttätige Aktionen. So, und was du jetzt machen müsstest, wenn du sagst, naja, Moment, dann müsstest du gucken, die haben hier als Beispiel EG, Children Now, 2001, müsstest du jetzt diese Studie dir angucken oder diese Veröffentlichung. Children Now hört sich jetzt, bin ich nicht ganz so sicher, ob das, wo das herkommt, müsste man im Literaturverzeichnis nachgucken, was ich jetzt nicht getan habe. Und dann gucken, naja, wie kommen die denn auf diese Schätzungen? Ne? Und dann könntest du natürlich weitermachen und sagen, ist das nachvollziehbar? Ja, nein, vielleicht. Ne? Zumal ja der amerikanische Markt, auf den sich diese Studie bezieht, möglicherweise noch andere Zahlen hat, als das, was wir hier gewöhnt sind. Ja.
Ne? Und das ist auch 2006, darf man nicht vergessen. Und also genau, die Studie von Anderson Zeitpunkt, Bushman, ne? Das ist aus 2006, die, aus der sie diese Zahl beziehen, wahrscheinlich sogar älter.
Genau. Und insoweit, es ist halt tendenziös dargestellt, weil nur Studien genannt werden, die den Effekt haben, dass man sagt, Mensch, das ist aber schon ein dicker Batzen. Na, weil da kommt ja, Mensch, fast alle haben ein bisschen Gewalt und die da gezeigt werden, ne, das sind noch viele, die dann trotzdem, obwohl sie gekennzeichnet sind, halt in die Hände von Kindern kommen und so weiter, wo man halt den Eindruck gewinnen soll, okay, da ist tatsächlich eine Gefahr, die man möglicherweise begegnet, die ja unserer Jugend da ausgesetzt ist.
Auch da wieder ist halt so mein, also vor allem auch so mein Sprachgefühl und vielleicht ist das auch wieder eine Sensibilität, die da nicht angebracht ist. Also das Wort, ne, die enthalten ein bisschen Gewalt oder auch serious violent actions, sagen sie ja, das haben die Hälfte aller Videospiele. Also ernsthafte Gewaltdarstellungen. Und das ist super schwammig eigentlich. Und aber wenn ich es lese, das Gefühl, dass das produziert, ist halt, da kommen nicht Bilder von, keine Ahnung, einem Foul beim Fußball oder sowas. Aber ich könnte sein, dass sie das da rein subsumieren, ne? Weil es ist ja schon ernsthafte Gewalt, die da geschieht, ne? Wenn da Leute stürzen und sich in die Beine grätschen und sonst irgendwas. Aber das beschwört, finde ich, halt eben Bilder herauf aus Actionfilmen oder so, von Leuten, die erschossen werden und so. Das ist eher so das Ding, ne?
Also vermutlich. Also es geht halt nicht klar hervor, was ist jetzt some violence, was ist serious violent actions. Hoffentlich würde das aus dem anderen Artikel hervorgehen, nach welchem Kriterium die das in die eine oder die andere Kategorie gewertet haben. Normalerweise, wenn man das machen würde, müsste man halt Kriterien festlegen, ab welchem Punkt ich sage, das ist überhaupt keine Violence, das ist some violence und das ist serious violence. Und da müsste man sich diese Videogames angucken und dann entsprechend ein Häkchen machen bei dem einen oder dem anderen. Na, aber natürlich hast du vollkommen recht, kann man bei vielen Dingen auch streiten, ist das Gewalt oder nicht. Wenn ich jetzt mir FIFA angucke und da grätscht jemand rein und macht die Blutgrätsche und der andere fällt zu Boden und hält sich das Knie. Was ist das jetzt? Ne? Wie ist das zu werten? Ist das jetzt serious Gewalt? Ist das überhaupt keine Gewalt? Weil das ist halt normal beim Fußball, ne? Und Fußball ist halt kein Gänseblümchen pflücken. Insoweit, da kommen wir in Schwierigkeiten. Letztlich muss man aber, wenn man das Thema untersuchen möchte, irgendeine Einteilung treffen. Das heißt, da ist es bedeutsam, wenn ich eine Einteilung treffen muss, dass ich möglichst transparent mache, welche habe ich getroffen, sodass dann andere sich daran stoßen könnten und sagen könnten, na ja, das hast du aber nicht richtig oder das müsste man anders machen. Und wenn man das anders macht, kommt man auch zu diesen anderen Ergebnissen.
Ist es denn legitim, dass sie das in dieser Veröffentlichung gar nicht tun? Also kann man sagen, ich habe ja hier 2001 habe ich ja schon mal meine Vorstellung von Gewalt definiert und da kann ich das jetzt hier weglassen?
Theoretisch ja, wenn du auf die Studie verweist. Wobei haben sie das gemacht? Also sie definieren ja etwas, nämlich Desensibilisierung.
Genau.
Das kommt ja, nur die anderen Sachen haben sie weggelassen. Theoretisch kannst du sagen, wenn du etwas schon mal definiert hast, ne, vergleiche Anderson und Bushman 2001. Mhm. Das hat auch einen Hintergrund, weil man versucht natürlich innerhalb von diesen Journal-Artikeln möglichst viel Inhalt auf möglichst wenig Seite zu kriegen. Das heißt, der Versuch ist, die Informationsdichte möglichst groß zu halten, damit einfach viele Studien veröffentlicht werden können und damit das einfach ja kompakt ist. Ein Vergleich, es gibt manche, die schreiben eine Bachelorarbeit über 60 Seiten und die daraus hervorgehende Veröffentlichung ist 3 Seiten lang. Da sieht man einfach ein Stück weit, dass die Informationsdichte bei Journalartikeln als hoch angestrebt wird. Und um nicht alles wieder zu wiederholen, wenn es in diesem Fall nicht von hochgradiger Relevanz ist, das ist schon sinnvoll, einfach damit man es kürzer halten kann. In diesem Fall wäre es vielleicht klug gewesen, das nochmal zu wiederholen oder nochmal die Definition kurz zu benennen. Das wäre jetzt ja auch nur ein Satz gewesen. Und dann darauf zu verweisen, dass man das ausführlicher diskutiert hat in diesem oder jenem vorherigen Artikel. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich anguckt, was die gemacht haben, dass man jetzt schon relativ deutlich auf die Idee kommt, okay, hier geht's um serious violent actions, mit denen die hinterher arbeiten. Und es ist jetzt nicht im Rahmen dieser Studie, dass es eine große Abgrenzungsproblematik gibt zwischen verschiedenen Medien, sondern die haben aus meiner Sicht versucht, schon sehr eindeutig gewalttätige Inhalte mit eindeutig nicht gewalttätigen Inhalten in einen Bezug zu bringen oder zu vergleichen.
Da merkt man auch schon ein weiteres Problem, wenn man so will, dass nämlich, wenn man tatsächlich feststellen will, ob diese Studie Hand und Fuß hat, wenn man wirklich verstehen will, was da gesagt wird, dann ist es Arbeit weit über das hinaus, was da an Text niedergelegt ist. Man sieht so eine Veröffentlichung, ne, und denkt sich so, oh ja, 7, 8 Seiten. Das habe ich ja relativ flott gelesen, ne? Auch wenn das deutlich länger dauert als bei einem normalen Text, weil das halt schon relativ komplexe Sachverhalte sind. Du hast selber gesagt, ne? Informationsdichte sehr hoch, da liest man einen Satz auch mal zweimal und man stößt häufig auf vielleicht auch mal auf Fachbegriffe, die man als Laie erstmal googeln muss und ähnliches. Aber die eigentliche, viel größere Arbeit ist eben, dass halt überall sind Querreferenzen. Und eigentlich muss ich überall schauen, stimmt das denn? Das geht auch in dieser Einleitung gleich weiter, wo dann mal die Behauptung in den Raum gestellt wird, dass diese Studie auch deswegen wichtig sei, weil es eine unglaubliche Fülle an Forschung gäbe, die negative Auswirkungen von gewalttätigen Medien demonstrieren würden. Da geht es jetzt um andere Medien. Ne? Also sie stellen ja fest, im Bereich Videospiele, da ist noch Forschung notwendig, die liefern sie jetzt, aber bei den anderen Medien, Fernsehen und Film. Das wird auch nochmal sehr viel deutlicher ausgeführt in dieser 2001er Metastudie. Und das ist etwas, kann ich entweder auf Treu und Glauben hinnehmen, dass das so stimmt, ja, und dass diese Studien erstens existieren, dass sie das beschriebene Ergebnis haben, dass sie ernst zu nehmen sind, ne, und auch, ne, nicht in diesen ich kaufe mir eine Veröffentlichungsjournalen erschienen sind und so weiter und so fort. Oder ich müsste das irgendwie nachschauen und dann müsste ich anfangen, irgendwelche Quellen erstmal zu lesen, die hier vermerkt sind. Und dann müsste ich eigentlich theoretisch auch noch schauen, wurden die cherry-picked? Gibt es vielleicht auch noch ganz viele andere Quellen, die aber was ganz anderes belegen oder zu ganz anderen Ergebnissen kommen oder nicht. Und das ist mir da besonders aufgefallen, weil diese Behauptung, dass es eine so klare Menge an Studien gäbe, die irgendwelche negativen Effekte eindeutig belegen würden, da habe ich sofort gedacht, so, also das stimmt nicht. Also zumindest, wenn ich habe ja jetzt erst vor 1, 2 Jahren erst wieder nochmal so ein Update gemacht, da habe ich mit dem Malte Elzen gesprochen, der sich in dem Bereich mit Studien und mit Forschung und einem Forschungsüberblick befasst hatte damals und so weiter und so fort. Und da zumindest gibt es sehr viele Leute, die sagen, nein, es gibt da garantiert keinen Konsens und es gibt vielleicht viele Studien, aber es gibt nicht viele gute Studien. Und da, wo ich dann sofort gedacht habe, wenn ich glaube wiederum, was mir die anderen Menschen darüber gesagt haben, ist es zumindest strittig, ja. Aber es wird hier einfach mal so in den Raum gestellt, als ob das glasklar sei.
Genau, und da würde ich schon sagen, ist die Tendenziosität, die der Autor oder die Autoren an den Tag legen, eine schwierige Geschichte. Also mein Kenntnisstand ist auch der, den du schilderst, dass das keinen einheitlichen Konsens darüber gibt, über die beschriebene Wirkung von gewalthaltigen Medien im Fernsehen und so weiter. Und dass die Effekte auch nicht so eindimensional, sondern in Kontexten zu berücksichtigen sind. Das macht einen Unterschied, ob jemand in einem sich gut kümmernden Elternhaus ohne schulische Probleme mit vielen Freunden und vielen Hobbys 2 Stunden am Tag einen Horrorfilm guckt, in dem Splatter-Elemente vorkommen, oder ob ein Mensch unter schwierigen sozialen Bedingungen, der sich vielleicht vernachlässigt fühlt, der abgeschnitten ist von sozialen Kontakten, dieselbe Menge Videos guckt. Das heißt, da gibt es viele Moderatoren, die auch noch Einfluss darauf haben, ob letztlich das, was ich da sehe, hinterher angewendet wird im konkreten Verhalten. Zumal wir ja auch insbesondere im Bereich Gewalt grundsätzlich das ethische Problem haben, dass wir methodische Umwege gehen müssen, weil das sehr schwierig ist, Gewalt und auslösende Gewaltbedingungen auch langfristig vernünftig experimentell zu erfassen. Ne, das kam ja auch in dem Interview von Malte raus, da werden halt häufig Umwege mit Eiswasser versuchen und dein Blutdruck ist angestiegen und deshalb bist du aggressiver und so weiter und so fort gemacht, wo man dann letztlich auch in Frage stellen kann, ob diese Umwege dann den kausalen Schluss, naja, weil jetzt dein Blutdruck ist oder weil du länger deine Hand in Eiswasser tauchst, bist du auch mehr der Schlägertyp, ob das tatsächlich ein valider Schluss ist, der übertragbar ist auf das real existierende Leben, was wir haben. Insoweit, in beidem würde ich dir völlig recht geben, völlig d'accord, ja, für alle, die Bingo spielen jetzt gerade, ausnahmsweise ich mal in meinem d'accord, ja, das finde ich tendenziös dargestellt und gibt nicht die Komplexität der eigentlichen Studienlage wieder. Da haben sie es sich ein bisschen zu einfach gemacht. Warum auch immer.
Ist dieser Einführungsteil, dieser Überblicksteil, wo gefühlt auch so ein bisschen Werbung gemacht wird, so hey, diese Studie ist schon wichtig, sind da die Kriterien vielleicht auch lascher? Kann ein Autor da denken, na komm, wir wissen doch alle, dass ich jetzt hier nur versuche darzustellen, warum das wichtig ist, ne? Das ist wie die Werbeanzeige, wo alle wissen, dass der Burger nicht so aussieht wie auf dem Foto.
Na, eigentlich nicht. Also eigentlich.
Okay, hätte sein können.
Ja. Also eigentlich braucht zwingend ein wissenschaftlicher Artikel auch keinen Werbeteil vorher. Denn wenn wir absolute Grundlagenforschung machen, dann ist ein Anwendungszweck vielleicht überhaupt noch nicht absehbar. Vielleicht wird es auch nie einen geben. Das heißt, es ist eigentlich für einen Journalartikel überhaupt nicht relevant, dass an irgendeinem bestimmten Punkt herausgestellt wird, dass hier eine gesellschaftliche Relevanz herrscht. Das braucht man für die Wissenschaft nicht. Wissenschaft kann auch für sich selbst existieren, ohne jemals an Bedeutung zu gewinnen für die Gesellschaft, in der sie gemacht wird. Und insoweit entspringt das letztlich seinem Wunsch, warum auch immer, wen auch immer, den Leser zu sensibilisieren für die Bedeutung, die Gewalt hat. Ich vermute einfach, vielleicht weil er auch vorm Kongress war, dass er da irgendwie auch ein politisches Interesse hegt. Ich kenne ihn persönlich natürlich nicht. Insoweit sind das alles nur Spekulationen. Aber offensichtlich, vielleicht hat er auch biografische Anknüpfungspunkte in seiner Familie dritten Grades, dass da irgendjemand durchgedreht ist, weil er zu viele Horrorfilme geguckt hat. Und deshalb ist er da ist das ein sensibles Thema und auf einer Mission unterwegs oder so. Ein bisschen wirkt es so, als ob das wirklich auch ein persönliches Anliegen von ihm ist. Auf jeden Fall verlässt er da schon ein Stück weit die eingetretenen Pfade, die man eigentlich wählen sollte, in seiner Darstellung am Anfang.
Doch hier merkt man dann natürlich, dass das alles nicht so leicht ist, denn in diesem Falle haben wir ein gewisses Vorwissen. Also wir wissen, dass es nicht unbedingt diesen Konsens gibt, der da postuliert wird. Deswegen stolpert man drüber. Wenn man das einfach ganz unbedarft liest, wenn man da völlig nüchtern und nackt sozusagen reingeht, dann ist natürlich jetzt erstmal das Problem, kann das entweder unbesehen glauben oder ich muss jetzt hier auch noch anfangen zu sagen, okay, existiert wirklich irgendwo ein wissenschaftlicher Konsens? Und wenn es dann nicht schon andere Arbeiten gibt, die dieser Aussage widersprechen, die tatsächlich irgendwie untersucht haben oder den Versuch unternommen haben, einen Konsens tatsächlich herauszuarbeiten und das in irgendeiner Form zu belegen, dann wird es sofort sehr schwierig. Und wir haben noch nicht mal mit dem wirklich komplizierten Teil angefangen. Und das machen wir in dieser Folge auch nicht mehr, sondern das machen wir dann tatsächlich in einem zweiten Teil, wie eingangs schon angedroht. Keine Sorge, am Anfang der zweiten Folge resümieren wir dann nochmal ganz kurz, was wir hier in diesem ersten Teil besprochen haben. Der Plan ist es, den zweiten Teil dann so bald wie möglich zu veröffentlichen. Das braucht allerdings vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch nicht genau sagen, wann der erscheinen wird, weil insbesondere bei dieser Folge noch mehr als bei sonstigen Nachgeforscht-Episoden muss ich vorher auch noch mal wie der fürsorgliche Landschaftsgärtner an der Hecke entlang gehen und schauen, wo noch Zweiglein hervorstehen, die dann abgeschnitten werden. Das heißt also, da wird inhaltlich viel mehr geschnitten nochmal, als was üblicherweise bei Aufnahmen der Fall ist. Einfach nur, damit Redundanz vermieden wird und damit die Klärungen und Darstellungen, die wir machen, möglichst gut verständlich sind, dass der, wenn wir mal wieder auf irgendwelche Tangenten abbiegen, sodass man aber einen Gedankengang gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass das rausgeschnitten oder umarrangiert wird und so weiter und so fort, dass das der Aufwand ist nochmal deutlich höher, bevor es dann zu Lars geht, der nochmal dann aus der technischen Sicht das Ganze überarbeitet. Dementsprechend noch kein fester Termin, hoffentlich bald, toi toi toi, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis dahin.